Liebe Gemeinde, es gab wieder viele Katastrophen im Jahr 2011. Das werden wir bei den verschiedenen Jahresrückblicken in den nächsten Tagen sicherlich immer wieder vor Augen geführt bekommen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, im Sommer berichteten die Medien immer wieder aus der Region am Horn von Afrika. Dort wütete und wütet zum Teil noch diese Hungerkatastrophe. Es gibt einen riesigen Bedarf an Nahrungsgütern und Medikamenten. Und eine besondere Tragik zeigte sich in Somalia. Vor allem in den südlichen Regionen, die stehen zum Teil unter der Kontrolle der sogenannten Shabab-Miliz. Das ist eine 1998 gegründete Gruppe, die Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Qaida hat. Und dort am Horn von Afrika einen islamischen Staat einrichten will. Und die somalische Shabab-Miliz wollte keine Hilfsleistungen an die hungernden Menschen in den Gebieten zulassen, in denen sie das Feld dort kontrolliert. Man hat den diversen Hilfsorganisationen verboten, dort zu reisen. Das sei nicht willkommen, sagte ein Sprecher der Rebellen. Und stellen Sie sich bitte diese Tragik vor. Lebensmittel und Medizin stehen in großen Mengen bereit. Die Rettung für Tausende von Menschen ist so nahe. Und trotzdem kommt die Hilfe nicht bei den Verlorenen an. Jetzt in der Adventszeit ist ja wieder viel von Hilfsprojekten die Rede. Aber das größte Hilfsprojekt der ganzen Weltgeschichte hat der lebendige Gott selbst gestartet. Und daran erinnert uns ja die Adventszeit insbesondere an diese spezielle Hilfeleistung, die der Schöpfer der Welt seinen Menschen zur Verfügung gestellt hat. Haben wir vor 2 Wochen gehört im Titusbrief Kapitel 2. Es ist erschienen die rettende Gnade Gottes allen Menschen. Gott gibt alles, was er hat. Er gibt seinen Sohn für uns, damit er uns rette. Das sind nicht irgendwelche Güter, die der heilige Gott für uns bereithält, sondern es ist das größte Gut. Es ist sein eigener Sohn Jesus Christus. Es ist sein Herz, das er in diesem Sohn uns schenkt. Und er schenkt es mit einer universalen Perspektive. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich Gott ist. Und die größte Tragik der Weltgeschichte liegt darin, dass bei vielen Menschen diese Hilfsleistung nicht ankommt. So wie die Hilfsgüter im Süden von Somalia nicht ankamen. Viele Menschen sterben einen tragischen geistlichen Tod, bevor Gottes Hilfe sie erreicht hat. Und die Schlüsselfrage im Advent lautet schlichtweg, wie kommt Gottes Hilfspaket im Herzen an? Das ist die Frage. Und das hat der Dichter Johannes Scheffler mit Künstlernamen Angelus Silesius richtig gesehen. In diesem berühmten Vers, den Sie immer wieder lesen jetzt in diesen Tagen, wird Christus 1000-mal zu Bethlehem geboren und nicht in dir. Du bliebst doch ewiglich verloren, wenn er nicht bei dir persönlich ankommt. Das ist ja das Wunder, dass der allmächtige, heilige Gott in einem Menschenherzen ankommen will. Dass es da eine echte persönliche Verbindung zwischen ihm und uns geben soll. Und die sehr persönliche Frage, die jeder von uns sich stellen muss, lautet schlicht, ist das bei mir persönlich bereits passiert? Ist er angekommen bei mir? Deshalb haben die Christen früherer Zeiten ja den dritten Advent, den wir heute begehen, Herzensadvent genannt. Das ist eine gute Idee. Also Gottes große Hilfslieferung, heißt das, will jeden Einzelnen erreichen im Herzen. Sie kommen erst in den Genuss von dem, was Jesus getan hat, wenn sie ihn persönlich in ihrem Herzen aufnehmen. In der Zwischenzeit haben wir gesehen, der erste Advent erinnert besonders an den Erdenadvent. Jesus kam damals in die Krippe. Er kam, er starb am Kreuz, um die Strafe zu tragen, die wir für unsere Schuld verdient gehabt hätten. Er kam, um aufzuerstehen und die Macht des Todes sichtbar zu brechen. Und der zweite Advent, der Königsadvent, hat unseren Blick in die Zukunft gerichtet. Er wird wiederkommen, sagt die Bibel. Das ist ein kosmisches Ereignis, auf das die Welt zugeht und dann an das die Christen glauben, weil all die anderen Ankündigungen Gottes sich auch erfüllt haben. Er wird wiederkommen. Das ist nicht irgendeine mythologische Redeweise, sondern das ist eine reale Erwartung, die wir Christen haben. In der Zwischenzeit zwischen dem Erdenadvent und dem Königsadvent kommt er zu einzelnen Menschen. Und wenn er kommt, wird alles anders. Wenn er kommt, wird alles neu. Und die Frage ist, wie geht das? Was geschieht da? Und auch darauf gibt uns der Titusbrief eine Antwort. Sehr erstaunlich. Im Kapitel 2 hat Titus ja so den universalen Plan von Gottes Erscheinen gezeichnet. Vom ersten Kommen in der Krippe bis hin zur machtvollen Wiederkunft am Ende der Zeiten. Im Kapitel 3 des Titusbriefes, und da haben Sie einen Auszug daraus jetzt vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. In Kapitel 3 zeigt Paulus im Grunde, wie Gott mit seiner Nothilfe nun persönlich bei uns ankommt. Das ist die große Frage, wie kommt Jesus in mein Herz? Lassen Sie uns einfach jetzt diesen Abschnitt lesen. Titus 3, Sie haben das vor sich, die Verse 3 bis 8. Da schreibt Paulus, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, also unseres Retters, kann man das auch übersetzen, machte er uns selig, rettete er uns. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich dann mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Dieser Vers 4 bis 7 ist der Kern dieses Textes. Und Sie müssen wissen, im Griechischen ist das ein einziger langer Satz, unheimlich verschachtelt. Hier in der Übersetzung ist das schon ein Stückchen aufgelöst. Aber dieser ganze komplizierte Satz lässt sich auf eine Hauptaussage erstmal bündeln. Und die steht am Anfang von Vers 5. Da heißt es, er machte uns selig. Er rettete uns. Und wir fragen, wie war das möglich? Wovor mussten wir gerettet werden und wovon? Und damit wir das begreifen, erzählt Paulus als erstes die Vorgeschichte meiner Rettung. Wenn Sie also mitschreiben wollen, Punkt 1, die Vorgeschichte meiner Rettung. Die steht hier in Vers 3. Da redet Paulus von einem Früher. Es war nicht immer so. Wir sind Menschen mit Vergangenheit, sagt er, auch als Christen. Früher. Was war früher los? Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Was für eine Bilanz. Paulus sagt, euer Christsein hat eine Vorgeschichte. Auch ihr wart nicht immer gerettet. Ihr wart in dem Zustand dieser Verlorenheit vor Gott. Und hier beschreibt Paulus einfach, wie der Mensch ohne Gott dasteht. Oder wie die Welt ohne Christen dasteht. So kann man es auch sagen. Paulus sagt, wir waren unverständig und unwissend. Das heißt, wir haben unsere Situation gar nicht kapiert. Wir haben unseren Zustand völlig verkannt, völlig naiv. Völlig naiv gemeint, es sei alles in Ordnung und es war nichts in Ordnung vor Gott. Wir hatten keine Ahnung, wie es um uns bestellt ist. Das sagt Paulus hier. Sehr drastisch. Und dann sagt er, wir waren ungehorsam. Wir haben mit unserem Leben schlicht getan, was gegen Gott gerichtet war. Also man kann sagen, umfassend verdorben, ne? Unwissend und ungehorsam. Dumm und unmoralisch. Und weiter, wir gingen in die Irre, sagt er, und waren versklavt. Da steht dieses Wort dienstbar, das heißt wörtlich eigentlich versklavt. Wir gingen in die Irre, wir waren getäuscht, könnte man das auch übersetzen. Also wir bildeten uns ein, wir würden unser Leben selbst bestimmen. Wir hätten unser Ding in der Hand. Und in Wirklichkeit waren wir nur an den Fängen des Bösen. Wir waren nicht so selbstbestimmt, wie wir meinten, bestimmt zu sein. Naiv. Wir waren, schreibt Paulus dann weiter, versklavt von vielfältigen Begierden und Lüsten. Damit will er sagen, wir hatten so unsere bestimmten Vorstellungen vom Glück. Wir versprachen uns von bestimmten Dingen Erfüllung. Von massenhaft Geld oder massenhaft Bildung oder massenhaft Vergnügen oder massenhaft Sex oder massenhaft Alkohol oder wie auch immer. Wir versprachen uns Erfüllung davon, Glück, Liebe. Aber das, worauf wir unsere Hoffnung setzten, machte uns in Wirklichkeit unfrei. Es brachte nicht das, was wir davon erwarteten, sondern im Grunde genommen wurden wir nur abhängig. Es macht uns unfrei und dadurch haben wir im Miteinander, weil wir unfrei wurden, unheimlich viel Zerstörung angerichtet und wir haben auch selbst viel Zerstörung erlitten. Paulus redet hier von Bosheit und Neid. Wir lebten in Bosheit und Neid. Das ist ein ganz schön brutales Zwillingspaar. Ne? Bosheit wünscht dem anderen Böses und Neid gönnt dem anderen nichts Gutes. Paulus sagt, so waren wir. Das war unsere Maxime, das war unsere Einstellung. Und daraus erwuchs eine wechselseitige Feindschaft. Wir hassten einander und wurden gehasst. Ja? Verhasst und einander hassen, das ist unsere Vorgeschichte, sagt Paulus. Das ist unser Persönlichkeitsprofil ohne Jesus. So sind wir, sagt Paulus. Wir können das manchmal ein bisschen überdecken, aber in unserem Herzen sind wir so. Und der englische Philosoph Thomas Hobbes hatte gar nicht so Unrecht, als er sagte, diesen berühmten Satz, der Mensch ist des Menschen Wolf. Vor niemandem muss der Mensch sich so sehr fürchten wie vor dem Menschen. Und ich glaube, die Geschichte hat das zur Genüge bewiesen. Der Gegensatz zwischen dem, was wir als Christen, also was wir mit Jesus sein sollen, und dem, was wir ohne Jesus waren, dieser Gegensatz, der kann gar nicht krass genug gezeichnet werden, sagt Paulus. Das ist so. Denn unser Herz ist viel tiefer als unsere manchmal so glatte Oberfläche, hinter der wir einiges ganz gut verstecken können. Durch unsere gute Erziehung. Und an anderer Stelle hat Paulus noch gesagt, dass hinter dieser Verdorbenheit letztlich noch eine andere Macht steht, die uns im Klammergriff hält. Das hat er im Kolosserbrief beschrieben. Kolosser 1, Vers 13, da sagt er, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Also letztlich war die Macht der Finsternis die Macht des Bösen in Person, den Jesus den Teufel genannt hat. Der steckte letztlich dahinter, sagt Paulus. Es war alles nicht so harmlos, wie es uns scheint. Und davor hat er uns gerettet. Leute, das ist unsere Vorgeschichte. Da hat er uns rausgeholt. Deswegen können wir so erleichtert sein. Und es reicht eigentlich kein Vergleich aus, um zu beschreiben, wie krass dieser Umschwung ist. Wie tief dieser Graben zwischen vorher und nachher. Ein wenig nahe kommt dem, was Sie zurzeit in der Kunstausstellung an der Universität Kiel bewundern können, die Anfang November eröffnet wurde. Die läuft unter dem Titel From Trash to Treasure. From Trash to Treasure. Also man könnte übersetzen, vom Müll zum Wertgegenstand. Oder vom Schmutz zum Schmuck. Und es gibt ja eine bestimmte Richtung in der Kunst, die alte Gegenstände, die der Normalo für Müll hält, so neu aufbereitet, beschreibt, beschriftet, anordnet, dass sie plötzlich Kunst sind. Naja, dem einen mag das gefallen, dem anderen weniger. In der Ankündigung heißt es, aus dem Abstoßenden wird das Anziehende, aus dem Schäbigen das Wertvolle und aus dem Bedeutungslosen das Bedeutungsvolle. Und wie geschieht das? Wie geschieht das bei dieser Kunst? Antwort des Textes durch die künstlerische Geste, was immer das sein mag. Dadurch, dass der ein Schleifchen dran macht oder dass der es neu zusammenordnet oder leicht verändert, wie auch immer. Bei unserem Leben hilft keine künstlerische Geste. So einfach geht es nicht. From trash to treasure. Von verloren zu gerettet. Vom Schmutz zum Schmuck oder zum Schatz. Das ist nicht naheliegend. Das ist nicht selbstverständlich. Aber Paulus sagt, es gibt einen Weg. Und für diesen Weg sind ganz bestimmte Voraussetzungen nötig, die wir selber nicht machen können. Und diese Voraussetzungen nennt Paulus in Vers 4. Und das ist das Zweite. Wir hatten erstens gesehen die Vorgeschichte meiner Rettung, zweitens die Voraussetzung meiner Rettung. Das ist der zweite Punkt, die Voraussetzung meiner Rettung. Die beschreibt Paulus in Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, machte er uns selig. Verstehen Sie? Das ist die Voraussetzung. Als aber erschien, etwas völlig neu auftrat in meinem Leben, und dadurch mein Leben in ein ganz anderes Licht drückte. Und diese Rettung setzt etwas voraus. Ich sagte es schon, das habe ich absolut nicht selber in der Hand. Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht herstellen, das kann ich nicht produzieren. Diese Rettung setzt nicht etwas voraus, dass ich durch etwas guten Willen und etwas Einsicht zu Wege bringe. Nach dem Motto, wer immer sich strebend sich bemüht, den werden wir erlösen können. Wie ein berühmter deutscher Dichter sagte. Nein, es gibt, sagt Paulus, eine unverzichtbare Voraussetzung. Die kannst du nicht machen, die kannst du nicht kaufen. Davon hängt aber alles ab. Und diese Voraussetzung besteht darin, dass Gott in dein Leben eingreift. Dass er persönlich in dein Leben eingreift. Dass er dich rettet. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Das ist die Voraussetzung, Gottes Freundlichkeit. Gottes Menschenliebe. Du, Gott, will freundlich zu dir sein. Du, Gott, Gott hat dich lieb. Das ist die Botschaft dahinter. Und Paulus beschreibt das mit erstaunlichen Worten. Freundlichkeit im griechischen Chrestotes, das meint ein großzügiges Herz. So begegnet dir Gott. Er begegnet dir mit einem großzügigen Herzen. Das ist Gottes Haltung gegenüber dem Sünder auch. Natürlich, Gott ist der Heilige. Gott kann, weil er Gott ist, Sünde nicht einfach stehen lassen. Aber Paulus sagt, da ist Großzügigkeit, Chrestotes. Er will dir helfen in deinem erbärmlichen Zustand. Und dann dieses andere Wort, was Paulus hier für Gott verwendet, Philanthropia, Menschenliebe. Daher kommt unser Begriff Philanthropie, das heißt einer, der dem Menschen Gutes tun will. Und Paulus sagt, so ist Gott, Philanthropia, Menschenliebe. Ein Mitleid, das den anderen aus Not, aus Gefahr, aus Leid befreien will. So begegnet dir Gott. Hast du dir das schon mal klar gemacht? Und dann das nächste, Vers 5. Nicht um der Werk der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das ist das nächste Wort, Barmherzigkeit. Freundlichkeit, Menschenliebe, Barmherzigkeit. Das heißt, ein Erbarmen gegenüber jemandem, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Und dann schließlich in Vers 7 noch das Wort Gnade. Unverdientes Geschenk. So begegnet dir Gott. Voller Freundlichkeit, voller Philanthropie, voller Menschenliebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, sagt Paulus. Das ist die Voraussetzung für meine Rettung. Dass Gott so ist. Der heilige Gott. Es ist Gottes Freude, Sünder zu retten. Und es ist Gottes Trauer, wenn Sünder verloren gehen. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Und dass Jesus nun in meinem Herzen ankommt, dass das überhaupt möglich ist, das hat seinen Ursprung einzig und allein in seinem Herzen, also im Herzen Gottes und nirgendwo sonst. Dafür ist nicht die kleinste menschliche Voraussetzung nötig, auch nicht die winzigste menschliche Voraussetzung überhaupt möglich. Geht gar nicht. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sagt Paulus in Vers 5. Das packen wir nicht, wir sind nicht gut genug dafür. Das übersteigt unsere Optionen, unsere Kräfte, unsere Möglichkeiten. Nein, der Grund für unsere Rettung liegt ganz in Gott selbst. Er muss eingreifen in dein Leben und in mein Leben. Und wissen Sie, Gottes Liebe erschöpft sich nicht in einer allgemeinen Absichtserklärung. Gottes Liebe wird zur dramatischen Tat. Gottes Liebe bewegt ihn zum Handeln. Gottes Liebe schickt uns den ultimativen Agenten seiner Liebe. Und der wird in Vers 6 benannt. Wer ist das? Das ist Jesus Christus, den er uns über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Das ist der Agent von Gottes Liebe. Durch dessen Gnade, sagt Paulus, sind wir gerecht geworden. Der hat uns rausgerissen aus unserer dramatisch verlorenen und verdammten Situation. Und Paulus kann sich hier auf das Stichwort beschränken, weil er das an vielen anderen Stellen ausführlich beschrieben hat, wie Gott uns durch Christus rettet. Das hat er ja ausdrücklich beschrieben, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19. Wie hat Paulus das da beschrieben? Da hat er gesagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das hat Gott gemacht. Er war in seinem Sohn Jesus Christus persönlich hier. Er hat sich geschenkt in ihm, in Christus. Und Gott hat unsere Schuld, deine Gottlosigkeit und meine Ignoranz und unser aller Unglauben hat er stellvertretend seinen Sohn Jesus Christus treffen lassen. Einer hat für alle sein Leben gegeben. Und darum heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das heißt, Gott ist der Hauptbetroffene von unserer Sünde. Er ist der, der versöhnt werden muss. Aber, und das ist das Großartige, Gott ist derjenige, der zugleich die Versöhnung selber leistet. Er ist beides. der versöhnt werden muss, weil an ihm Unrecht geschehen ist, an ihm, dem heiligen Gott. Und er ist der, der die Versöhnung selber erbringt für dich und für mich, der die Versöhnung schafft. Der Vater springt selbst in die Bresche in seinem Sohn, der stellvertretend leidet und stirbt an diesem Kreuz. Das ist das Unvorstellbare. Gott ist nicht der harte Gott, der aus der Distanz ein Menschenopfer fordert. Das wäre ein völliges Missverständnis. Gott ist nicht der harte Gott. Gott ist der heilige Gott, der unfehlbare Gott, der absolut reine Gott, der deshalb Schuld und Sünde und Dreck nicht dulden kann. Sonst würde er aufhören, Gott zu sein. Und so gibt er sich selbst dahin in der Person seines geliebten Sohnes und zahlt aus Liebe zu dir den Höchstpreis. Das macht Gott, das ist seine Menschenliebe. Das ist die Voraussetzung für meine und für deine Rettung. Und deshalb gilt auch die Umkehrung des Silesius-Gedichtes. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren. Sie können das auch umdrehen. Sie können sagen, wäre Christus niemals je in Bethlehem geboren und gäb's kein Kreuz, du bliebst ewiglich verloren. Er könnte gar nicht in dir geboren werden, wäre er nicht damals vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren, am Kreuz für uns gestorben, leibhaftig aus dem Grab auferstanden. Es gäbe nie und nimmer die Möglichkeit, in eine persönliche, echte Verbindung mit ihm zu kommen. Er schafft die Voraussetzung für deine und meine Rettung. Aber jetzt stehen wir vor dieser spannenden Frage, wie sorgt Gott nun am Ende dafür, dass diese Hilfslieferung wirklich ankommt? Dass die Rebellen der Schuld, dass die Al-Qaida der Gottlosigkeit und des Unglaubens das nicht verhindern können. Was kann da geschehen? Und damit kommt Paulus drittens zum Vorgang unserer Rettung. Also erstens die Vorgeschichte meiner Rettung, zweitens die Voraussetzung meiner Rettung und jetzt drittens der Vorgang meiner Rettung. Was läuft jetzt ab? Wie geht das? Was passiert da? Und das beschreibt Paulus nun im Kernvers, nämlich in Vers 5 und 6. Schauen Sie noch einmal genau hin. Da sagt Paulus über den Vorgang unserer Rettung Folgendes, Vers 5. Er errettete uns oder er machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, also nicht um unserer Guttaten willen, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und jetzt kommt's wie? Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Das ist eine hochinteressante Information, die wir hier bekommen. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Gott nimmt, wenn Sie so wollen, eine Operation an unserem Herzen vor. Und Paulus benutzt dafür das Bild der neuen Geburt. Er schenkt uns neues Leben. Das meint das eigentlich. Er schenkt uns neues Leben. Der eigentlich Handelnde bei diesem Vorgang ist Gott. Denn das neue Leben können Sie sich ja nicht selber schenken. Sie haben sich nicht geboren. Sie konnten sich nicht selbst aus dem Leib Ihrer Mutter rausziehen. Sie konnten nicht selbst irgendwie Hand anlegen und irgendetwas zu tun, als Sie das Leben bekamen. Es wurde Ihnen geschenkt. Und auch dieses neue Leben muss ihnen geschenkt werden von Gott. Deswegen benutzt Paulus hier dieses Bild der neuen Geburt. Keiner kann sich selbst neu gebären. Und dann verwendet Paulus dieses Bild vom Wasser, er nennt das Bad der Wiedergeburt. Was ist ein Bad? Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in der Badewanne gelegen haben. Das ist herrlich säubernd, auch wohltuend, wenn das Wasser warm genug ist. Also, das Bad reinigt und alles, was so an uns heftet, wird weich und kann dann weggespült werden. Das Bad der Wiedergeburt. Und Paulus verwendet dieses Bild vom Wasser, um zu beschreiben, was eigentlich bei der Rettung geschieht. Wir werden gereinigt vom Dreck unseres Lebens, vom Dreck unserer Schuld. Das ist hier gemeint. Von der Schuld der Sünde und von der versklavenden Macht der Sünde. Wir werden gereinigt in unserem Herzen. Wir bekommen Vergebung. Gott streicht das durch, was uns von ihm trennt. Und durch diese Vergebung unserer Schuld schenkt Gott uns neues Leben. Stellt Gott uns in ein völlig neues Verhältnis zu sich selbst. In ein völlig neues, versöhntes, bereinigtes Verhältnis zu sich selbst. Das bedeutet Wiedergeburt, neues Leben. Das hat nichts zu tun mit dem Begriff der Wiedergeburt in den östlichen Religionen, wo eben Wiedergeburt bedeutet, sie werden immer wieder in ein neues, anderes Leben hineingeboren und sie wissen nie, wann der Kreislauf vorbei ist. Und er endet höchstens dann, wenn sie im Nirvana angekommen sind und als Person nicht mehr existieren. So verstehen das der Hinduismus und der Buddhismus. Aber die Bibel meint mit der neuen Geburt etwas völlig anderes. Sie meint ein unverwechselbares, einzigartiges, neues Leben. dass Gott persönlich ihnen schenken will durch die Vergebung ihrer Schuld, dadurch, dass Gott alles auslöscht, dadurch, dass Gott alles wegnimmt, dadurch, dass Gott alles beseitigt, was zwischen dir und ihm steht. Das ist Wiedergeburt. Ein Toter wird zum Leben erweckt, ein total Verdreckter wird reingewaschen. Und abgebildet findet sich das im Zeichen der Taufe. Die Taufe ist ja nur ein äußeres Zeichen, ja? Gottes Operation an unserem Herzen ist ein innerer Vorgang. Der ist unsichtbar. Und die Taufe ist ein äußeres Zeichen. Wiedergeburt, das ist ein radikaler Neuanfang, eine völlige Zäsur. Eine von Gott gewirkte Totalerneuerung. Durch Vergebung schenkt Jesus neues Leben. Und schauen Sie, bei diesem Vorhang passiert noch etwas, sagt Paulus. Nicht nur Bad der Wiedergeburt, sondern was steht da noch? Sie müssen den Vers nur zu Ende lesen. Da steht Erneuerung durch den Heiligen Geist. Also bei diesem Vorgang passiert noch mehr. Wenn Jesus uns vergibt, dann folgt daraus auch, dass er praktisch unser Leben verändert. Der Heilige Geist wirkt jetzt in unserem Leben. Gott wirkt durch die Person seines Heiligen Geistes in unserem Leben. Das ist damit gemeint. Du hast dieses neue Leben bekommen? Gut, dann wirst du jetzt auch verändert. Gott wirkt bei dir. Gott merkt, Gott schenkt dir Erkenntnis deiner Schuld, Tag für Tag. Gott schenkt dir den Willen, ihm zu dienen und ihm zu gehorchen. Gott verändert dich und dein Herz durch Erneuerung des Heiligen Geistes. Das bedeutet praktische Veränderung deines Lebens. Das gibt immer mal wieder Rückfälle, das kennen wir alle, die wir schon länger mit Jesus und unter der Leitung des Heiligen Geistes leben, aber er verändert uns. Er lässt uns nicht los, er lässt nicht locker, er bleibt dran an uns. Und das ist das Gute. Und so, Paulus sagt, den hat er reichlich über uns ausgegossen, den Heiligen Geist. Damit ist nicht eine Menge des Heiligen Geistes gemeint. Der Heilige Geist ist ja eine Person, also nicht 20 Liter Heiliger Geist über uns ausgegossen. Das ist nicht gemeint. Sondern dieses reichlich, das meint, der Heilige Geist wirkt stark im Leben derer, die von ihm bewegt werden. Das ist damit gemeint. Er wirkt stark. Er hat die Kraft zu verändern. Und so rettet Gott dich. So schenkt er dir neues Leben. Und wenn du Christ bist, dann ist das bereits an dir geschehen und in deinem Leben. Und nun könnte einer fragen, ja Paulus, wo bleibt denn bei dieser Darstellung Jesus? Ist es nun Jesus, der die Rettung schenkt? Oder ist es der Heilige Geist? Wo bleibt bei dieser Sache Jesus? Aber wie um jedes Missverständnis auszuschließen, beschreibt Paulus, Sie sehen das, den Vorgang nochmal von der anderen Seite. Wie kriegen wir nämlich den Heiligen Geist? Durch Jesus, genau. Schauen Sie, das ist so interessant. Vers 6 am Ende macht Paulus das klar. Den er reichlich über uns ausgegossen hat, den Heiligen Geist, durch Jesus, unseren Heiland. Damit wir durch dessen, also durch Jesu Gnade gerecht geworden, Erben des Evangeliums, des ewigen Lebens würden. Verstehen Sie, das ist so wichtig. Der eigentliche Vermittler, durch den der Vater seinen Heiligen Geist, mit dem er uns verändert, in unser Leben bringt, ist Jesus. Es hängt alles auf eine geheimnisvolle Weise zusammen. Ja, Jesus sorgt dafür, dass der Ertrag von seinem Sterben und Auferstehen, dass die Versöhnung mit Gott, dass die Vergebung unserer Schuld, dass die Kraft des neuen Lebens in dein Herz kommt, in dein Leben und sich in deinem Leben auswirkt. Dafür sorgt Jesus selbst. Und was Jesus an unserem Herzen tut, das ist nicht nur mal dieser einzelne Akt, dass er uns zu Christen macht, dass er uns Schuld vergibt, sondern die Bibel sagt deutlich, dass Jesus dann auch an unserem Leben dran bleibt. Dass er, wenn er einmal in diese persönliche Verbindung mit uns eintritt, dass er uns dann auch nicht wieder loslässt. Und dass wir ihn dann aber auch brauchen. Dass wir nicht einfach sagen können, okay, ich bin durch Jesus einmal Christ geworden, jetzt bin ich so stark in meinem Glauben, dass ich da alleine durchkomme. Nein, das ist nicht so. Und deswegen finde ich schön diese Geschichte von einem schottischen Bauern aus alter Zeit. Dieser Bauer lebte in Kilmarnock und er war dabei, Getreide zu dreschen und hat das Getreide dort an einer Stelle seines Hofes aufgeschüttet. Und als er wiederkam am nächsten Tag, war alles weg. Und so ging das 2 Tage hintereinander und da beschloss er, die ganze Nacht zu wachen und zu sehen, wer der Dieb sei. Als der Dieb kam, sprang der Bauer auf den Dieb zu und versuchte, ihn niederzustrecken. Doch der Dieb erwürgte ihn fast, bis der Freund des Bauern kam und ihn befreite. Er sagt, ja, ist ja nochmal gut gegangen, dass du gekommen bist. Jetzt fessel ihn doch und dann leg ihn mir auf meinen Rücken und ich werde den Dieb, sagt der Bauer, zum Gefängnis bringen. Nach Thein. So, und sein Freund tat, was er verlangt, und der Bauer machte sich mit der Last auf den Weg. Doch als der Freund außer Sichtweite war, Sie wissen schon, was passierte, da befreite sich der Dieb und schlug den Bauern wieder K.O. und hätte ihn fast getötet, wäre nicht der Freund rechtzeitig wiedergekommen. Und so ging das weiter. Der Bauer sagte, gut, ich werde diesmal vorsichtiger sein, binde ihn noch mal etwas fester, sagt er zu dem Freund. Dann werde ich das schon schaffen. Und als er wieder ruhig war, geht er mit seiner Last einen dunklen Teil des Weges, kommt durch die Wälder in Calrosy. Und was macht der Dieb? Er zerreißt die Fesseln wieder, er schlägt den Bauern noch härter als vorher. Wieder kommt der Freund gerade im rechten Augenblick vorbei und rettet den Bauern. Jetzt sagt der Bauer, jetzt musst du mir helfen, ihn zum Gefängnis zu bringen. Das müssen wir jetzt zusammen machen. Und so begleitet der Freund den Bauern zum Gefängnis. Dort liefern sie den Dieb und Gangster ab. Und jetzt sagt der Bauer so, jetzt werde ich wohl Ruhe haben. Jetzt ist er im Gefängnis, jetzt ist er dort festgesetzt. Also, lieber Freund, schön, dass du immer da warst, aber jetzt komme ich klar. Und Sie wissen wieder, was passiert. Als alle Furcht gerade aus dem Herzen des Bauern verflogen ist und er sich über seine ungestörte Zukunft freut, fällt plötzlich der Dieb bei ihm ein, der aus dem Gefängnis entkommen ist. Und er schlägt ihn beinahe, wirft den Bauern mit noch größerer Brutalität als zuvor zu Boden. Und er hätte ihn bestimmt getötet, wäre nicht wieder der Freund im rechten Augenblick dazwischen gekommen und hätte den Bauern gerettet. Und da hat es der Bauer endlich kapiert. Und er hat zu seinem Freund gesagt, jetzt bleibst du bitte immer bei mir. Möge der Tag nie anbrechen, an dem du und ich für einen Augenblick getrennt sein werden. Denn ohne dich kann ich nichts tun. Und wissen Sie, wir Christen verhalten uns oft wie dieser Bauer. Wir meinen, ja gut, Jesus hat uns ja nur ausgerüstet mit dem, was wir so brauchen. Jetzt werden wir schon klarkommen. Jetzt werden wir unser Leben schon bewältigen. Und wir merken, wie wir immer wieder scheitern. Und deswegen hat Paulus das auch deutlich gemacht. Du brauchst Jesus immer in deiner Nähe. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist die eigentliche Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er dafür sorgt, dass Jesus durch den Heiligen Geist, das ist auch ein gewisses Geheimnis, bei uns ist, bei uns bleibt und uns durch unser Leben durchträgt, auch durch die neue Woche, die wieder vor uns liegt. Und wissen Sie, damit haben wir einen hocherstaunlichen Befund. An unserer Rettung ist die ganze Trinität beteiligt, die ganze Dreieinigkeit Gottes. Haben Sie es gemerkt? Der Vater, Vers 4, wirkt durch den Sohn, Vers 6, mit dem Heiligen Geist, Vers 5. An unserem Herzen dieses neue Leben. Der ganze heilige Gott in seiner dreieinigen Machtfülle ist an unserer Rettung beteiligt. Und jetzt bleibt nur noch eine Frage offen am Schluss. Und die lautet, gut, wenn der Sohn durch den Heiligen Geist wirkt, wie kommt der Heilige Geist an unser Leben heran? Den sehen wir ja nicht, den können wir ja nicht greifen. Das ist eine Person des dreieinigen Gottes, aber er ist nicht irgendwie wie greifbar, fühlbar, spirituell darstellbar. Wir sind ja keine Schwärmer, wir sind ja keine Spinner. Wie kommt der Heilige Geist in unser Leben? Was können wir tun? Wo können wir hingucken? Und auch darauf gibt die Bibel eine klare Antwort. Sie sagt, der Heilige Geist kommt in unser Leben, er redet uns an durch das Wort, durch Gottes Wort. Das ist das Geheimnis. Und deswegen hat Paulus, der hier vom Bad der Wiedergeburt spricht, an einer anderen Stelle in Epheser 5 gesprochen vom Bad des Wortes. Das ist damit gemeint. Dass durch das Wort, durch Gottes Wahrheit, Gottes Heiliger Geist an unser Leben herankommt. Und Petrus, der Kollege von Paulus, hat es im 1. Petrus 1 mal so geschrieben, er hat von der Wiedergeburt durch das Wort gesprochen. Das ist damit gemeint, das neue Leben durch das Wort. Und jetzt können Sie diesen Merksatz nochmal erweitern. Der Vater wirkt durch den Sohn mit dem Heiligen Geist über das Wort der Wahrheit an unserem Herzen das neue Leben. Das können Sie auflösen wie Nescafé und jeden einzelnen Satzteil nochmal extra erklären. Ja, der Vater wirkt durch den Sohn mit dem Heiligen Geist hier über das konkrete Wort des Evangeliums an unserem Herzen dieses neue Leben. Und so schenkt er uns rettenden Glauben. So macht er uns mit Jesus bekannt. So bringt er uns dazu, dass wir anfangen zu beten und dass wir Dinge, die wir vorher für eine Erfindung von religiösen Irrläufern gehalten haben, plötzlich anfangen ernst zu nehmen. Das macht er. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor einigen Jahren in einer Gemeinde in Moskau zu predigen hatte. Vorher saß ich dort in der ersten Reihe neben dem Vorsitzenden der Gideons damals, also dieser Bibelverteilorganisation von Geschäftsleuten in Moskau. Er war Professor der Chemie. Er war nicht immer Christ gewesen. Und er erzählte mir in diesen wenigen Minuten, die wir vor dem Gottesdienstbeginn hatten, flüsternd, wie er Christ geworden war. Das erste Mal hat er eine Bibel gefunden, Was meinen Sie, wo ausgerechnet in Deutschland? Als junger Bibelwissenschaftler, als junger, nicht Bibelwissenschaftler, als junger Chemiker, 1978, war im Hotel in Kassel und dort fand er in russischer Sprache eine Gideon-Bibel, das Neue Testament. Und er fing an zu lesen und er las über Jesus und was er für uns getan hat. Und das hat ihn irgendwie berührt und nicht wieder losgelassen. Er sagt, wir waren damals 10 Wissenschaftler und 10 Geheimdienstleute, die auf uns aufgepasst haben. Aber im Hotelzimmer, da hatte ich die Möglichkeit, diese Bibel zu lesen und ich habe es getan. Und es hat mich nicht wieder freigelassen. Und dann 8 Jahre später war ich in Italien zu einem Kongress. Und ich hatte wieder die Möglichkeit, im Hotel in einer Bibel zu lesen. Und wieder war es eine Gideon-Bibel. Und da habe ich es endgültig begriffen, dass ich Jesus brauche. Und ich habe mich zu ihm bekehrt. Und ich habe mich dann gleich noch in Italien taufen lassen. Und er hat es dann seiner Mutter erzählt. Und die Mutter war total erstaunt und auch irritiert, weil nämlich der Vater dieses Chemikers, der Großvater dieses Chemikers, als Christ verfolgt worden war. Und daraufhin hatten seine Kinder, also auch die Mutter von dem Professor, sich im Grunde genommen versteckt mit ihrem Glauben. Er erzählte, meine Mutter hatte extra von ihrer Bibel den Einband entfernt, damit niemand sehen konnte, wenn sie Bibel las. Solche Angst hatte sie. Sie hat es einfach nicht ausgehalten und sich nicht getraut. Und er sagte, und dann habe ich Jesus gefunden und ich habe begriffen, dass Gott als mein Vater mit seiner ganzen Liebe für mich da ist. Und dass er mein Leben tragen will und dass er mich führen will. Und er hat noch hinzugefügt, ich habe meinen eigenen Vater früh verloren. Und jetzt durfte ich erfahren, dass ein Vater im Himmel für mich da ist und für mein Leben sorgt durch Jesus. Verstehen Sie das? Das meint Paulus, wenn er sagt, wie kommt der Heilige Geist in unser Leben? Wie geschieht diese Wiedergeburt? Sie geschieht letztlich durch das Wort Gottes. Und wir haben jetzt gesehen, dass Paulus diesen Vorgang sehr genau und sehr komplex beschreibt. Ja, ohne Gottes Eingreifen wären wir tot, wären wir völlig von Gott abgetrennt. Aber Gott in seiner Liebe findet sich nicht ab mit dieser Situation, in seiner Menschenfreundlichkeit und Philanthropie. Er schickt seinen Sohn, er schenkt dieses neue Leben, er zieht uns da raus und er sorgt dafür, dass wir zum Glauben an ihn finden dürfen. Das ist komplex, verstehen Sie? Das ist nicht einfach eine billige religiöse Augenblicksgeschichte. Dass Jesus in unser Herz kommt, dass der heilige, allmächtige, persönliche, ewige Gott, der Richter der Welt und aller Menschen ist, dass der sich nicht zu schade und nicht zu groß ist, um mit ihm persönlich Kontakt aufnehmen zu wollen, dass der sie so ernst nimmt, dass der an ihrem Leben so interessiert ist, dass er einen Weg findet, zu ihnen zu kommen und in ihrem Leben Wohnung zu machen. Das ist eines der größten Wunder, die hier auf der Erde geschehen können. Und das ist komplex. Aber das kann man persönlich erfahren. Und um das zu erfahren, brauchen Sie nicht erst 3 Semester Theologie zu studieren, sondern Sie dürfen sich persönlich an Jesus Christus wenden, weil er ja lebt. Weil er ja wirklich auferstanden ist. Und Sie können ihn anrufen, das heißt einfach beten. Und Sie können ihm das so sagen, Herr, ich sehe das ein. Ich sehe das ein, dass die Vorgeschichte meines Lebens, ich gebe das zu, so ist, wie Paulus sie beschreibt. Dass ich von allen möglichen Dingen getrieben und gefesselt bin, dass ich nicht annähernd nach dir gefragt habe, dass ich im Grunde genommen versucht habe, mit meinem eigenen Leben mein eigenes Ding zu machen. Aber ich danke dir, dass du die Voraussetzung dafür geschaffen hast, dass ich gerettet werden kann. Vater, dass du gekommen bist mit deiner ganzen Liebe zu uns verkorksten Menschen. Und dass du das konkret getan hast, dadurch, dass du deinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt hast, dass du ihn dir vom Herzen gerissen hast. Und dass du ihn diesen brutalen Weg hast gehen lassen, der nötig war, weil unsere Schuld so schlimm war. Dort ans Kreuz, um die Schuld zu tragen für mich. Und dass jetzt der Weg frei ist, dass ich jetzt mich einklinken darf, dass ich mich an Jesus wenden darf und sagen darf, Herr, bitte nun rette auch mich. Vergib mir meine Schuld. Schenke mir dieses neue Leben, das jetzt von deinem Willen und deinem Wort geleitet wird. Und bring mich durch leidvolle Zeiten, durch harte Zeiten, durch wunderbar schöne, angenehme Zeiten und lass alles dazu dienen, dass ich dir mehr vertraue und begreife, dass ich dich brauche jeden Tag. Und wenn Sie ihn so bitten, dann schenkt er Ihnen auch dieses besondere Vorrecht, mit dem wir hier schließen. Das ist also der vierte und letzte, nur noch angehängte kurze Punkt. Erstens die Vorgeschichte meiner Rettung, zweitens die Voraussetzung meiner Rettung, drittens der Vorrang meiner Rettung. Und so bleibt am Ende das Vorrecht der Geretteten. Dann schauen Sie mal, wohin das führt in Vers 7. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist das Vorrecht der Geretteten, dass wir ein völlig neues Verhältnis zur Zukunft bekommen. Dass sie nicht mehr wie ein drohendes Damoklesschwert über uns schwebt gewissermaßen. Dass wir nicht auf ein dunkles Loch zugehen, nicht auf Hoffnungslosigkeit, sondern dass wir die Versprechung des heiligen Gottes haben, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und dass er uns dahin bringt und dass dieses ewige Leben so zurückstrahlt auf dieses Leben hier, dass schon jetzt unser Leben von einer ganz anderen Geborgenheit geprägt ist, von einer ganz anderen Sicherheit, von einer ganz anderen Freude und von einer ganz anderen Erfüllung und von einem ganz anderen Glück. Und dass wir wissen dürfen, wenn der Weg zu Ende geht, dann geht er nicht ins Dunkle, sondern wir sind Erben gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens. Deswegen muss ich Ihnen unbedingt erzählen von der Traueranzeige eines alten Bekannten von mir, Rolf Dannenbaum. Er war der Vater von Hans Dannenbaum, einem Freund von Wilhelm Busch, der lange Zeit auch die Berliner Stadtmission geleitet hat. Sein Vater und er selbst waren an verschiedenen anderen Stellen tätig, war auch Theologe. Und er ist jetzt verstorben im Oktober. Und als ich seine Todesanzeige in den Händen hielt, habe ich gedacht, das muss ich Ihnen bei nächster Gelegenheit erzählen, weil die so gut ist, diese Traueranzeige. Da steht oben zwei Bibelverse drüber und dann heißt es, der allmächtige Gott und Vater Jesu Christi hat eine tapfer ertragene lange Krankheit beendet. Und dann steht der Name da, Rolf Dannenbaum, Dr. Theol, Pfarrer in Ruhe. Und dann kommt's. Geboren zum zeitlichen Sterben am 2. Februar 1924 und gestorben zum ewigen Leben. Am 28. Oktober 2011. Verstehen Sie? Das ist die Message, dass er sagt, wir werden geboren, um zu sterben. Wir werden geboren, um hier 30, 50, 70, 90 Jahre über diese Erde zu gehen. Und dann kommt der Tod. Das ist so. Das hängt mit unserer Vergänglichkeit zusammen. Geboren zum zeitlichen Sterben am 2. Februar 24. Aber wir werden gestorben. Wir sterben. Gestorben. Zum ewigen Leben am 28. Oktober 2011. Wer zu Jesus gehört, wer dieses neue Leben von Gott geschenkt bekommen hat, für den führt das Sterben zum Leben, zum ewigen Leben. Und das ist genau das, was Paulus hier in Vers 7 meint. Und ich wünsche Ihnen so sehr, dass das auch über Ihrer Traueranzeige stehen kann. Gestorben zum ewigen Leben, weil Sie den kennen und zu dem gehören, der uns das ewige Leben allein schenken kann. Nämlich Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Heute ging es um eine Schlüsselfrage unseres Lebens. Es ging um die Frage, wie kommt die wichtigste aller Hilfsleistungen dorthin, wo sie gebraucht wird, nämlich in mein Herz. Wie kann ich persönlich in eine persönliche Verbindung zu dem treten, der damals gekommen ist und der heute lebt, weil er den Tod besiegt hat. Und wenn ich nochmal an Somalia erinnern darf, im Sommer, da wurde dann eine Luftbrücke eingerichtet. Mit dieser Luftbrücke, die Lufthansa und einige waren beteiligt, hat man dann versucht, die Blockade zu umgehen. So ähnlich wie damals in Berlin, im Kalten Krieg. Die Luftbrücke der Amerikaner, die eingriff und die alle Hindernisse überwand. Auch bei uns gibt es 1000 Rebellen, die verhindern wollen, dass Jesus Christus in unserem Herzen ankommt. Aber auch für uns hat Gott, wenn Sie so wollen, eine Luftbrücke eingerichtet. Gegen alle Widerstände, über alle Widerstände hinweg. Und diese Luftbrücke ist sein Wort. Und die Lufthoheit hat der Heilige Geist, der uns helfen kann, dieses Wort zu verstehen, die richtigen Konsequenzen aus diesem Wort zu tun. Und darum lasst uns doch auch als Gemeinde in diesen Tagen ganz besonders eine echte Hilfsorganisation sein. Und lasst uns fieberhaft daran mitarbeiten, dass Gottes Hilfssendung noch bei vielen Menschen ankommen kann. Amen.